SRF 1.
SRF 1. Willkommen beim Zwischenhalt hier an dem Samstagabend am Mikrofon Marietta Tomaschitz. Bis zum Chur hat es auch diese Woche mal wieder in die Schlagzeilen geschafft. Das mal mit der grossen Demo, die morgen in St. Gallen stattfindet. Wer dort warum protestiert, hören Sie in wenigen Augenblicken. Und einer, der auch etwas zu beklagen hat, ist der Peter von Matt, der Literaturprofessor, sagt nämlich, es gäbe je länger, je mehr einen biblischen Analphabetismus. Das sind Themen im Zwischenhalt und zum Schluss gibt es noch Kirche Glocke von Einsiedeln im Kanton Schwyz, wo der Sonntag einläutet. Morgen Sonntag wird also in St. Gallen demonstriert, gegen den Bischof vom Bistum Chur, den Vitus Huander. Eine breite Allianz von katholischen Organisationen haben dazu aufgerufen, unter anderem der Schweizerisch-Katholische Frauenbund, Jungwacht und Blauring Schwyz und auch die Pfarrei-Initiative. Antonia Mosser hat mit den Organisatoren von dieser katholischen Demonstration geredet.
Die katholische Kirche ist jetzt nicht gerade bekannt für Demonstrationen. Man kennt das eher von politischen Parteien. Und doch wollen jetzt viele katholische Organisationen auf die Strasse. Was hat sie denn dazu gebracht, so weit zu gehen? Die Kathrin Winzeler, die Kommunikationsbeauftragte vom Schweizerischen Katholischen Frauenbund, sagt es deutlich.
Wir protestieren gegen die Diskriminierung und die Ausgrenzung, die das Bistum Chur vornimmt. Die Kundgebung soll ein Signal sein an die Öffentlichkeit, dass sich eben etwas tut in der katholischen Kirche, also dass nicht alle das einfach hinnehmen. Und das Bistum Chur ist ja sehr dominant in den Medien. Und die Kundgebung soll eben zeigen, dass es in der katholischen Kirche Schweiz eine Mehrheit gibt, die katholisch sein anders versteht.
Anders als der Bischof Vitus Huander. Wenn die Demonstrantinnen und Demonstranten den Vitus Huander also absetzen? Das geht aber gar nicht so einfach. Ein Bischof kann man nicht einfach absetzen. Die beteiligten Organisationen fordern darum,
dass ein Administrator eingesetzt wird im Bistum Chur. Der Administrator, der hat grosse Befugnisse. Er wird aber auf Zeit eingesetzt und er kann personelle Entscheide vornehmen. Das heisst, er kann die Leitungsstellen im Bistum Chur neu besetzen.
Für so eine Änderung wendet sich Demonstrantinnen und Demonstranten an den Präsidenten der Schweizer Bischofskonferenz, an Markus Büchel. Der ist in St. Gallen, darum findet die Demonstration auch in St. Gallen statt.
Wir fordern die Schweizerische Bischofskonferenz dazu auf, dass sie uns anhört, also dass sie eben sieht, dass wirklich ein sehr grosser Unmut in ganz breiter Kreis der katholischen Schweiz da ist. Und dass sie Farbe bekennt und dass sie mit uns eben diese Missstände angeht.
Es gibt aber auch Stimmen, die sich deutlich von dieser Kundgebung distanzieren. Es ist eine Liste verschickt worden von 117 Leuten. Die sind zwar bei einem Verein von der Kundgebung dabei, aber nicht einverstanden mit dieser Aktion. Die Kathrin Winzeler vom Schweizerischen Katholischen Frauenbund nimmt die 117 Unterschriften zur Kenntnis. Sie glaubt aber, dass die Demonstration doch die Mehrheit der Katholiken und Katholikinnen vertrete. Schliesslich hat ja nur schon der Schweizerisch-Katholische Frauenbund gut 150'000 Mitglieder.
Die Gruppierungen, die den Bischof Huh unterstützen, das sind wirklich Randerscheinungen in der katholischen Kirche, wo ein halbes Prozent der Katholikinnen und Katholiken in der Schweiz ausmachen. Das Problem ist einfach, dass sie sich sehr lautstark bemerkbar machen. Und das gibt dann auch das verzerrte Bild in der Öffentlichkeit. Das steht eigentlich in keinem Verhältnis zu dem wahren grösseren Verhältnis innerhalb der katholischen Kirche Schweiz.
Darum wollen jetzt viele Katholikinnen und Katholiken auf die Strasse demonstrieren. Sie wünschen sich eine andere Kirche, als das Bistum Chur das vorgibt.
Be sad and lonely
if you sang a song of love to me, I will always find a smile that will warm my cold, cold heart just for a while. Songs of love I know so well. Yeah, I've seen some days and had some times. Lucky boy, I can hear you say, you think my sun does nothing but shine.
Gehört die Sendung «Zwischenhalt» am Samstagabend. Wie haben Sie es mit der Bibel? Ist das etwas, das Ihnen noch geläufig ist? Gerade bei den jüngeren Generationen sind die Kenntnisse der biblischen Geschichte immer mehr verloren gegangen. Das sagt der emeritierte Zürcher Literaturprofessor Peter von Matt im Gespräch. Mit dem Hans-Jörg Schulz bedauert er, dass auch Literaturstudenten und Studentinnen die Bibel nicht mehr kennen.
Peter von Matt, Bertolt Brecht hat auf die Frage, welches Buch ihm in seinem Leben den größten Eindruck gemacht hat, geantwortet: Sie werden lachen, die Bibel. Man muss also nicht unbedingt ein Christ sein, um von der Bibel fasziniert zu werden.
Nein, die Bibel ist ja voll von unerhörten Geschichten im Sinne des großartigen Erzählens, Konflikte, die anwachsen, die ausgetragen werden, grandios gezeichnete Figuren, die aufeinandertreffen und daneben dann der ganze Komplex eben des dichterischen Redens in den Psalmen, in den Gebeten, aber auch in den Sprüchen, in den satirischen Texten. Es ist eigentlich eine Summe der Literatur. Gleichzeitig.
In seinem Tagebuch hat Brecht notiert: Ich lese die Bibel, ich lese sie laut, kapitelweise, aber ohne auszusetzen. Wie lesen Sie denn in der Bibel?
Also, ich lese nicht laut. Meistens suche ich eine Stelle über die Konkordanz, wo ich dann irgendeine Stelle suche oder finde, weil ich sie zitieren muss oder weil mich der Zusammenhang interessiert. Oder ich lese einfach so von Zeit zu Zeit auch in der Bibel, einfach um wieder einzutauchen in dieses unerhörte Ereignis des Redens, des Erzählens, des Betens, des Denkens auch.
Trotz dieser Aktualität der Stoffe, trotz dieser auch immer noch sehr anziehenden biblischen Sprache, haben Sie, Herr von Matt, kürzlich in einem Zeitungsinterview einen biblischen Analphabetismus bei den heutigen Literaturstudentinnen und Studenten beklagt. Warum?
Ja, es ist einfach so, Sie können heute selbst die scheinbar selbstverständlichsten biblischen Geschichten nicht mehr als bekannt voraussetzen. Sie können Geschichte von Josef und seinen Brüdern nicht mehr aus Bekannt voraussetzen. Es sind vielleicht von 20 jungen Leuten, es sind vielleicht zwei, die diese Geschichte überhaupt kennen und die etwas davon gehört haben oder vielleicht gehört und gleich wieder vergessen. Und Das ist ein kulturpolitisches, ernsthaftes, sehr ernsthaftes und bedenkliches Phänomen, weil uns hier mit dem Verlust einer grundsätzlichen, nicht extrem differenzierten Bibelkenntnis, mit dem Verlust einer einfachen Bibelkenntnis, geht uns die Kenntnis riesiger kulturhistorischer Bereiche verloren. In der Malerei, in der Literatur, im Wortschatz, im Zitieren. Die Bibel ist ja zusammengeschrumpft, die bekannten Bibelszenen sind zusammengeschrumpft, vielleicht die 10 Gebote und der Turm von Babel und die Arche Noah und Adam und Eva. Aber dann hat sich's dann schon bald. Und sobald es Figuren sind, die in differenzierten Konflikten stehen, ist nichts mehr. Da kennt man diese Konflikte nicht mehr. Man könnte auch sagen, visionäre Bilder der Bibel, wie Lazarus, die Auferweckung des Lazarus, solche Dinge, die in der Literatur immer auftauchen. Bei Heine spielt der Lazarus eine gewaltige Rolle. Darüber kann man nicht mehr reden, dass es nicht mehr da ist.
Das heißt, das Literaturverständnis bei den jungen Leuten kann ohne Bibelkenntnis eigentlich gar nicht ausreichend ausgeprägt werden.
Nein, es ist vorausgesetzt und in dem Moment, gut, heute sitzen alle am Computer und es gibt Wikipedia und man kann Holofernes eingeben oder eben Lot oder Noah oder was auch immer oder Samson und dann kommen die Informationen. Aber für mich war das, als ich an der Uni noch unterrichtet habe, ein reales Problem, was für Geschichten, unabhängig von der Bibel, was für Geschichten kann ich überhaupt als bekannt voraussetzen. Und zuletzt blieben nur, sagen wir, etwa 10 Märchen der Brüder Grimm. Die kann man als bekannt voraussetzen. Und sonst das trojanische Pferd oder so etwas. Aber bei dem Pferd bleibt es dann auch schon. Schon mit Achill ist es nicht mehr so eindeutig. Und es wird natürlich kompensiert, nicht wahr? Die heutigen jüngeren Jahrgänge, die haben schon auch einen Kanon bekannter Geschichten. Die kenne ich dann wieder nicht. Also man wird hier natürlich leicht zu einem Laudator temporis acti, also zu einem, der die alte Zeit verklärt. Die haben natürlich viele Filme, die haben Filmserien, wo sie Musterszenen haben, Musterfiguren, exemplarische Figuren, auf die sie sich beziehen, mit denen sie wieder arbeiten, mit denen sie denken, mit denen junge Schriftsteller ihrerseits wieder operieren. Also ohne Geschichten kann kein Mensch aufwachsen. Jeder Mensch hat den Kopf voller Geschichten. Es wäre nur schön, wenn wir die gleichen hätten, dann könnten wir uns über vieles besser verständigen.
Endless rain into a paper cup. They slither while they pass. They slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. Broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe.
Nothing's gonna change. up the sun, cannot wait for long. Reach out before it fades away. You will find the warmth when you surrender. Smile into the fear and let it pass. Time just carries on, and all that you thought was wrong is pure again. You can't hide forever from the thunder. Look into the storm and feel the rain.
Zum Schluss vom Zwischenhalt gehören Sie jetzt gerade die Kirchenglocken von Einsiedlen. Einsiedlen, der weltberühmte und bedeutendste Wallfahrtsort von unserem Land. Die Geschichte vom Dorf Einsiedlen, wo in einer weiten Hochtallandschaft liegt, ist von jeher eng mit der Benediktinerabtei verbunden gewesen, wo im Jahr 934 gegründet worden ist. Der heutige Gebäudekomplex ist im 18. Jahrhundert entstanden und wird von Architektur und Kunsthistoriker fast ausnahmslos mit höchstem Lob überschüttet. Und absolut grandios ist auch das Glockengeläut. Nicht weniger als 7 Glocken aus verschiedenen Zeiten vereinigen sich zu einem 14 Tonnen schweren Ensemble. Der bekannte Einsiedler Volksautor Meinhard Lienert schreibt darüber in einem von seinen Romanen: Jetzt fingen wieder alle Klosterglocken zu läuten an und ihr heiliger Jubel schien alle Unruhen der Welt wie in einer goldenen Kuppel zuzudecken. Und bevor wir jetzt da in den Genuss der wunderbaren, vielstimmigen Glüte kommen, noch der Psalmvers auf der dritten der Apostelglocken aus dem Jahr 1637. Über die ganze Erde ist ihr Schall ausgegangen und bis ans Ende des Erdkreises ihrer Worte.
Thank you.
Siebenstimmige Leute von der katholischen Klosterkirche von Einsiedeln haben sie gehört, wo der Sonntag eingeläutet hat.
On t'a donné l'air léger, le soleil bien rouge, l'eau pour te désaltérer, on t'a tout donné. Puisque tu as tout reçu, donne, 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 donne à ceux qui sont perdus, à ceux qui sont nus. On t'a donné la mer bleue qui danse à ta porte, le vent, le ciel et les dieux, la neige et le feu.
Samstagabend bei SRF 1 und was noch?
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.